Das Ende des Westens, wie wir ihn kennen, ist wahrscheinlich eingetreten mit der Wahl Donald Trumps, mit der zweiten Amtszeit. Die Rede von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, das war vielleicht der Moment, wo die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger das verstanden haben.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Live-Podcast Talk mit K. Ich bin Sarah Brasak, ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und ich freue mich sehr, dass wir offiziell ausverkauft sind hier heute Abend. Zum einen, weil das Thema, über das wir heute sprechen wollen, sehr, sehr relevant ist natürlich. Zum anderen, weil der Erlös der Tickets heute an den Kölner Verein Blau-Gelbes Kreuz geht und der hat jede Unterstützung verdient. Ganz besonders... Ganz besonders freue ich mich natürlich über meinen Gast Wassili Golot und den würde ich auch gerne mit einem warmen Applaus empfangen. Hallo Wassili.
Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung.
Du warst schon mal zu Gast hier im Podcast und du weißt, dass dieser Podcast Talk mit K nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus der Stadt mit K ein. Und du hast ja als ARD-Ukraine-Korrespondent gleich zwei Städte mit K zu bieten, nämlich Kiew und Köln. Das sind die beiden Städte, zwischen denen du hin und her pendelst. Und ich weiß es übrigens sehr zu schätzen, dass du einen deiner seltener gewordenen Abende im Rheinland hier mit uns verbringst.
Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Und du hast es ja gerade angesprochen und wir haben es am Applaus gehört. Das ist voll hier und das zeigt, wie groß das Interesse an der Ukraine ist, an den Entwicklungen in der Ukraine und deshalb ist es mir auch wichtig, nicht nur über den Bildschirm Dinge einzuordnen, sondern auch im persönlichen Gespräch den Leuten, die den Rundfunkbeitrag zahlen, zu zeigen, dass wir auch vor Ort bereit sind, Fragen zu stellen und zu beantworten.
Das ist die richtige Einstellung. Wir kommen ja gerade hier in Köln aus dem Karneval, wo die größten Probleme waren, sage ich mal, wird mein Kostüm rechtzeitig fertig oder wo stelle ich mich am Rosenmontagszug so auf, dass die Quamelle irgendwie regnen? Und dann ist da die Ukraine, die durch einen ganz harten Winter gegangen ist mit Minusgraden, sehr viel ausgefallenen Heizungen, täglichen Bombenangriffen, russischem Terror und vielen Toten. Wie fühlt sich dieser Wechsel zwischen den Welten gerade für dich an?
Der Wechsel fühlt sich gut an, weil ich es sehr zu schätzen weiß, was es heißt, einschlafen zu können, ohne Sorge vor Luftalarm, ohne Sorge vor Explosionen. Und weil ich es auch zu schätzen weiß, was diese Freiheit bedeutet. Ich sehe aber auch den Preis, den diese Freiheit hat. Und neben dem Feiern von Karneval haben wir auch in Deutschland Debatten über sehr große Milliardensummen, die ausgegeben werden müssen für die Verteidigung, für die Sicherheit, für all das, was uns hier lange selbstverständlich schien, aber überhaupt nicht selbstverständlich ist, erst recht, wenn der große Partner, der über Jahrzehnte ein sicher geglaubter Partner war, plötzlich ausfällt.
Lass uns mal über diesen einen Abend reden, der ziemlich viel verändert hat. Als wir diesen Abend hier vor ein paar Wochen verabredet haben, war die Lage für die Ukraine natürlich dramatisch, aber ich sag mal, diese entsetzliche Szene zwischen Donald Trump, J.D. Vance und Volodymyr Zelensky hatte eben noch nicht stattgefunden. Was ging in dir vor, als du diese Szene gesehen hast?
Ich habe die Szene nicht nur einmal gesehen. Beim ersten Gucken fühlt es sich ein bisschen an wie so ein Autounfall sehen und du kannst aber nichts machen und guckst dir das an und hoffst, dass das irgendwie zu Ende geht und irgendwie so, dass niemand dabei verletzt wird. Und beim nochmaligen Gucken habe ich ja so eine Nerdbrille auf und denke mir, naja, gut, hätte Zelensky das vielleicht irgendwie ein bisschen abwiegeln können, dass er sagt, wir reden da gleich noch drüber, wir sehen ein paar Dinge anders. Im Nachhinein bin ich aber der Überzeugung, dass das gut ist, dass es genau so gelaufen ist, weil das die Art ist, wie die Ukraine behandelt wird von dem wichtigsten Verbündeten. Respektlos, ohne jede Augenhöhe und einfach nach dem Motto, ihr habt das zu tun, was wir wollen und was wir euch sagen und ihr habt nichts zu melden. Und es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit das gesehen hat, dass das auch die Öffentlichkeit in Deutschland gesehen hat, weil das natürlich auch mit unseren Debatten etwas macht und mit unserer Verantwortung für das angegriffene Land. Denn wenn ein Opfer in einem brutalen Angriffskrieg so behandelt wird, dann wirft das große Fragen auf, was bedeutet das denn für uns? Wird ein deutscher Bundeskanzler vielleicht auch eines Tages so im Oval Office behandelt?
Es gab ja trotzdem auch Debatten, auch durchaus von ernstzunehmenden Menschen, Journalisten, Experten, die gesagt haben, der Selenskyj war auch nicht besonders diplomatisch. Du hast das ja gerade auch schon so gestreift, dass das auch durch deinen Kopf gegangen ist. Ist es aber letztlich egal, weil es sozusagen am Ergebnis nichts ändert? Oder was entgegnest du den Kritikern?
Die Kritik ist berechtigt. Selenskyj ist nicht so diplomatisch, wie das andere Präsidenten vielleicht sind. Aber Selenskyj trägt auch nicht aus Spaß die Klamotten, die er trägt, so wie Winston Churchill diese Klamotten damals nicht aus Spaß getragen hat, sondern sein Land wird angegriffen, sein Land ist im Krieg und das ist die Bildsprache, die er damit aussendet. Und dass er die Fakten gerade rückt, wenn jemand sagt, ja, der Krieg 2014, nein, der ist erst seit 2022 und mit mir wäre der nie ausgebrochen und das hätte man alles regeln können. Nein, dieser Krieg läuft seit 2014. 2014 wurde die Krim besetzt, 2014 wurde der Krieg im Osten der Ukraine entfacht. Und das ist etwas, was ich in der Ukraine wahrgenommen habe, was Selenskyj hoch angerechnet wurde. Wir sehen ja auch, dass seine Vertrauenswerte deutlich gestiegen sind. Bei 67% liegen die gerade, weil den Menschen in der Ukraine ist eine Sache wichtig und das ist ihre Würde. Und sie verteidigen seit mehr als drei Jahren in diesem brutalen großen Angriffskrieg ihr Land mit ihrem Leben. Und wenn die einfachen Fakten dann verfälscht werden, dann erwarten sie von ihrem Präsidenten, dass er das gerade rückt. Und das ist natürlich ein Balanceakt, auf dem Selenskyj da ist, den Partner nicht zu verschrecken. Auf der anderen Seite sehen wir ja die Konsequenzen, dass die USA ihre Hilfe beenden und dass sie auch Aufklärungsarbeit nicht mehr unterstützen in der Ukraine mit Geheimdienstinformationen. Sowas triffst du ja nicht, so eine Entscheidung nach einem Treffen, sondern das muss lange gereift sein. Und der Ansatz, den Trump verfolgt, ist, das Opfer unter Druck zu setzen und nicht den Täter. Und das ist etwas, was man in Frage stellen sollte und das ist das, worauf man sich in der Debatte eher fokussieren sollte.
Gibt ja auch die Diskussion eben, also wirklich inszenierter Eklat oder eben auch mehr oder weniger unabsichtlich herbeigeführt, aber du sagst ganz klar Eklat, der vorab so geplant war?
Das ist der Umgang mit der Ukraine. Das ist der Umgang dieser US-Administration mit der Ukraine. Da war, ob das jetzt geplant war, dass es in diese Form eskaliert. Vielleicht hat man auch erwartet, ja, Selenskyj gibt ja sowieso klein bei, aber wir zeigen, dass wir die großen mächtigen Männer sind, J.D. Vance und Donald Trump. Aber es ändert nichts an dem Umgang mit der Ukraine. Das ist die Grundhaltung dieser Administration, die man schon im Wahlkampf hat beobachten können in den USA, die man in Äußerungen danach beobachten konnte. Das ist das, was die Vereinigten Staaten von Amerika bei der Münchner Sicherheitskonferenz ausgestrahlt haben, dass denen Europa eigentlich ziemlich egal ist, dass ihnen die Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa ziemlich egal ist, sondern die gucken auf kurzfristige Erfolge für sich selber und wollen sich jetzt gar nicht so sehr in Details verwursteln.
Aber eigentlich dient ja dieser Besuch von Selenskyj in Amerika der Annäherung an Donald Trump und war natürlich auch mit der Hoffnung verbunden, dass es vielleicht dann doch sowas wie eine öffentliche Parteinahme auch für die Ukraine geben würde. Man unterzeichnet den Rohstoffdeal etc. Also dass dieser Besuch natürlich seine Tücken haben könnte, wirst du geahnt haben als jemand, der auch sehr nah dran ist. Aber das, was dann kam, war eben was, womit ja wirklich niemand gerechnet hat.
Aus dem Selenskyj-Team habe ich im Vorfeld wahrgenommen, dass dieser Besuch sehr intensiv geplant wurde. Man hat schon überlegt, wie geht man auf Trump zu, was gibt man ihm, wie macht man ihn auch glücklich auf eine gewisse Weise, weil man weiß, diesem Menschen ist seine Eitelkeit sehr wichtig. Und dass Selenskyj da aber Bilder von ukrainischen Kriegsgefangenen gezeigt hat, die ausgehungert sind, nachdem sie aus russischer Kriegsgefangenschaft freigekommen sind, das ist Donald Trump völlig egal. Dieser Mann hat nicht die Empathie, die man von ihm eigentlich erwarten würde. Der guckt auf seine Erfolge und insofern kann man schon sagen, dass sich das Selenskyj-Team vielleicht in gewisser Weise verkalkuliert hat und die Information, die ich dann aus seinem Umfeld bekommen habe, ist, sie haben es auf den Streit angelegt. Also das wird schon in der Ukraine so wahrgenommen, dass das bewusst provoziert wurde.
Gab es eine Aussage in dieser Szene, die dich irgendwie am meisten verstört hat oder für dich auch am tiefsten hat blicken lassen?
Mich hat gar nichts verstört daran. Ich war im vergangenen Jahr rund um die US-Wahlen in den USA, habe da mit sehr vielen Menschen gesprochen und habe genau das gehört von Trump-Unterstützern, dass die sagen, die Ukraine interessiert uns nicht, Zelensky ist undankbar und der soll das jetzt irgendwie, also es liegt an ihm, dass es keinen Frieden gibt. Und dass Leute, die ganz weit weg sind von Europa und ganz weit weg sind von diesem Krieg, dass die solche Dinge sagen, das kann ich vielleicht sogar noch nachvollziehen, aber dass der US-Präsident, der kluge Beraterinnen und Berater um sich herum hat, der die Verantwortung der Vereinigten Staaten in der Welt kennt, dass der russische Narrative wiederholt eins zu eins und in dem Ausmaß, in der Tiefe, ich glaube, das hätte sich selbst Wladimir Putin in dieser Form nicht vorstellen können.
Also mir ist auf jeden Fall dieser Satz, ich kann das nur noch so annähernd wiedergeben, this is great TV stuff, also Donald Trump, der am Ende sozusagen nur noch sagen kann, ja geil, also das ist, das wird eine Mega-Ausstrahlung haben und das auf den Punkt damit bringt, das hat mich jetzt so ein bisschen fassungslos gemacht, auch wenn man damit vielleicht rechnen kann, aber das nochmal so kalkuliert auch zu sagen.
Das ist die Logik, in der er denkt und die Situation, wo er Zelensky sagt, du hast keine guten Karten auf der Hand und Zelensky ihm antwortet, ich spiele keine Karten und Trump ihm dann irgendwie erklärt, wie schlimm dieser Krieg ist und was er für Folgen hat, das braucht er dem ukrainischen Präsidenten nicht sagen, der sieht das jeden Tag, der kriegt als erstes die Informationen, wenn eine Drohne in ein Wohnhaus einschlägt oder wenn eine Rakete Zivilisten tötet, Kinder tötet, wie das fast jeden Tag in der Ukraine der Fall ist. Und noch einmal, es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass der wichtigste Verbündete den Partner so behandelt, wie Trump Zelensky behandelt und gleichzeitig den Aggressor, der jeden Tag Kriegsverbrechen begeht, der in den besetzten Gebieten Menschen foltert und quält, Menschen umbringen lässt, belohnt für diese Aggression. Wozu wird das führen in den nächsten Schritten? Was bedeutet das für andere Aggressoren? Das ist ja das beste Vorbild. Wozu führt das, wenn dieser Krieg jetzt in irgendeiner Form eingefroren wird, da wo er jetzt ist und Russland sich in 2 Jahren sagt, wir machen weiter, hat ja bisher ganz gut geklappt, war eine Zwischenetappe, wir versuchen nochmal die ukrainische Hauptstadt einzunehmen oder Lviv, auch eine schöne Stadt, gehen wir mal weiter, sind wir noch näher dran an den NATO-Grenzen. Das sind die Fragen, mit denen wir uns ernsthaft auseinandersetzen müssen, nicht erst seit der Situation im Oval Office, nicht erst seit der Münchner Sicherheitskonferenz, sondern eigentlich allerspätestens seitdem die Zeitenwende ausgerufen wurde, aber irgendwie wurde sie ausgerufen und dann pausiert.
Wir sprechen gleich über die neuen besten Freunde Trump und Putin, aber lass uns zunächst mal darüber reden, was da eigentlich verhandelt wird als sogenanntes Friedensangebot. Also was weiß man darüber, wie sich die Amerikaner diesen Frieden vorstellen und wie unterscheidet sich das von dem, was die Ukraine möchte?
Fangen wir mit der Ukraine an, denn es geht am Ende um dieses Land, um die Menschen, die dort leben, um die Menschen, die ihr ganzes Leben lang einfach nur in Frieden leben wollten, in ihren Grenzen, in ihrem Zuhause, ob es auf der Krim ist, in Donetsk oder auch in Lviv. Und diese Menschen können seit 2014 nicht friedlich leben. Viele Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, viele Menschen leben nicht mehr und seit 2022 wurden nochmal mehr Menschen getötet. Und alle Menschen, die in der Ukraine gerade leben, stellen sich die Frage, lebe ich in einem Jahr immer noch da, wo ich bin oder muss ich mir vielleicht andere Gedanken machen? Das ist erstmal die Ausgangslage. Und für diese Menschen ist eine Sache zentral, sie wollen Frieden. Sie würden am liebsten sofort, dass die Angriffe aufhören, dass man normal leben kann, sich eine Zukunft aufbauen kann. Dafür braucht es aber eine Sache, Sicherheitsgarantien. Ist jetzt erstmal so ein abstraktes Wort, hört man immer wieder, Sicherheitsgarantien, was ist das eigentlich? Da sagen viele Ukrainer...
Du nimmst mir meine nächste Frage vorweg, genau, was ist das genau, eigentlich? Das ist das bewusst vage so oder...
Ja. Du hast eine super Frage gestellt, weil es hängt halt alles zusammen. Sicherheitsgarantien aus ukrainischer Sicht ist was sehr Konkretes. Viele Menschen sagen, wir hatten Atomwaffen, das war eine Sicherheitsgarantie, da hat niemand drüber nachgedacht, uns anzugreifen. Dann haben wir das Budapester Memorandum unterschrieben, haben auch alle vielleicht mal gehört, aber klingt auch erstmal ein bisschen abstrakt. Da stand drin, ihr gebt eure Waffen ab und wir, unter anderem die Vereinigten Staaten und Russland, garantieren eure Sicherheit. Dieses Budapester Memorandum sollte die Sicherheit garantieren, hat es aber nicht. Kann man auch der damaligen politischen Führung der Ukraine, muss man vielleicht auch vorwerfen, aber damals haben die USA und Russland die Ukraine unter Druck gesetzt, das zu unterschreiben. Heute sagen die Ukrainerinnen und Ukrainer, auf gar keinen Fall, sowas hat ja nicht funktioniert. Das heißt, wenn wir irgendwas unterschreiben, dann muss das wirklich so sicher sein, dass wir uns darauf verlassen können, dass uns die Partner beistehen, wenn wir angegriffen werden. Deshalb werden Dinge wie Truppenkontingente diskutiert, also welche europäischen Armeen, vielleicht auch die USA, das ist der Ukraine wichtig, können wo sein, wo stationiert werden, um Russland zu zeigen, wir alle meinen das ernst, nicht nur die Ukraine selbst. Um diesen Punkt dreht sich aus ukrainischer Sicht alles. Die anderen Fragen, dass die besetzten Gebiete besetzt sind, das ist natürlich schmerzhaft für die Ukraine. Aber diese Fragen könnte man dann, das hat Zelensky auch mehrfach betont, in einem politischen Prozess klären. Die USA sagen da aber, nö, kein Bock, euch irgendwas zu garantieren, ist euer Problem, sollen die Europäer machen. Wir wollen einfach nur, dass das jetzt schnell zu Ende geht, Waffenstillstand, fertig. Und da ist ein interessanter Punkt, der überhaupt gar nicht besprochen wird. Zelensky hat jetzt gesagt, okay, sofort Waffenstillstand, wir hören auf, aus der Luft russische Energieinfrastruktur anzugreifen, wir hören auf, irgendwie Ziele im Schwarzen Meer, irgendwie Krimbrücke oder so, lassen wir alles mal ruhen, machen wir nicht. Dafür hört Russland auch auf, uns anzugreifen aus der Luft. Sagt der Kreml, nö, wir machen weiter. Und Trump reagiert darauf nur halbherzig, sagt, ja, vielleicht könnte ich Sanktionen in irgendeiner Weise in Erwägung ziehen, aber Zelensky soll jetzt mal irgendwie von seinen großen Zielen abrücken. Auch da haben wir wieder eine Täter-Opfer-Umkehr und das ist das große Problem und da arbeiten sich ja gerade alle dran ab, Donald Trump zu erklären, worum es da geht und warum sein Plan nicht der beste ist.
Jetzt hat ja Donald Trump auch einigermaßen bescheuert erklärt, er könnte diesen Krieg natürlich innerhalb von 24 Stunden beenden, wäre ja gar kein Problem. Wir sehen ja jetzt, klappt nicht so ganz. Ist das dann jetzt auch der Versuch zu sagen, ja, ich würde ja gerne, aber die Ukraine ist bockig?
Keith Kellogg, Trumps Sondergesandter, hat gesagt, ja, Trump hat das gesagt mit den 24 Stunden, aber er hat nicht gesagt, wann genau diese 24 Stunden beginnen. Das ist die Art, in der die Trump-Administration arbeitet. Das ist zutiefst unseriös. Das ist gerade aus der Ukraine betrachtet absolut zynisch. Und was wir erleben, ist, dass die Trump-Administration versteht, dass dieser Krieg komplexer ist, als sie geglaubt haben. Dass man das eben nicht in 24 Stunden lösen kann, dass eben nicht die Ukraine das Problem ist, sondern dass eigentlich Russland das Problem ist. Was die Trump-Administration aber auch sieht, ist, Russland drückt von den eigenen Zielen keinen Millimeter ab. So, jetzt stellt man sich als Donald Trump die Frage, was ist der schnellste Weg, das alles zu beenden? Naja, einfach den Staat, auf den ich Einfluss habe, unter Druck zu setzen. Das ist die Ukraine. Keine Waffen, keine Aufklärung, keine Information, die dem Land hilft, sich zu verteidigen. Dann werden die schon irgendwie einknicken. Dann werden die Leute auf die Straße gehen und Zelensky davonjagen. Zeigt aber auch, Donald Trump und die USA verstehen die Ukraine nicht. Genauso wie Wladimir Putin bis heute die Ukraine nicht versteht. Dieses Land hat eine Würde. Die Revolution 2014 heißt deswegen auch Revolution der Würde. Die Menschen wollten mit Viktor Janukowitsch keinen Diktator haben, sondern sie wollten in Freiheit ihre eigene Zukunft aufbauen. Sie sind bereit, für diese Freiheit ihr Leben zu geben. Und das sieht die ganze Welt die ganze Zeit und trotzdem gibt es scheinbar Menschen in mächtigen Positionen, die das nicht verstehen. Die denken, wenn der Druck nur größer wird, dann werden die schon brechen. Aber der gegenteilige Fall ist das Ergebnis. Die Ukrainer rücken noch mal mehr zusammen. Und was wir gerade auch erleben, was ich mit großem Interesse beobachte, nicht nur die Ukrainerinnen und Ukrainer rücken zusammen, sondern wir erleben plötzlich, dass Europa aufwacht. Das, was 2022 passiert ist, das war kein Aufwachen. Das, was jetzt passiert, dass die neue mögliche Bundesregierung bereit ist, sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen für die Sicherheit in Deutschland, aber auch für die Sicherheit in Europa. Dass Frankreich Debatten anstößt darüber, ob man den Atomschutzschirm erweitern könnte. Dass Keir Starmer als britischer Premierminister plötzlich eine Art Brückenbauer werden will und auch sagt, wir sind bereit, mit Truppenkontingenten zu unterstützen. Das zeigt, wie stark Europa eigentlich ist und dass Europa eben mehr ist als nur die Europäische Union, am Beispiel der Rolle Großbritanniens.
So sehr ich mich auch irgendwie darüber freue, dass Europa aufwacht. Es liegt natürlich auch daran, dass jetzt die Erkenntnis da ist, dass man eben auch sich selbst schützen muss und nicht nur die Ukraine. Und das ist sozusagen das, was jetzt, glaube ich, auch zusätzlich nochmal beflügelt. Aber wenn das am Ende beiden hilft, ist das ja eine gute Sache. Würde ich aber gerne noch zurückstellen, weil ich würde gerne noch bei diesem Treffen in den USA bleiben, wo es ja auch darum ging, dieses Rohstoffabkommen zu unterzeichnen. Und da frage ich mich, welche Rolle spielt dieses Abkommen? Das ist ja Bestandteil eines Friedensplans gewesen, den Zelensky selbst auch vergangenen Sommer schon vorgestellt hat, so ein bisschen als Lockmittel für internationale Partner, so nach dem Motto, also ihr müsst nicht nur Geld geben, sondern ich könnte auch was im Gegenzug anbieten. Und offenbar hat ja Donald Trump jetzt irgendwie angebissen. Wie ist das eigentlich vonstatten gegangen?
Richtig, das war dieser sogenannte Siegesplan, den Zelensky vor der Rada, vor dem ukrainischen Parlament präsentiert hat und hat damals verschiedene Punkte genannt. Und ich erinnere mich, wie dieser Plan zerrissen und belächelt wurde. Und der hat ja nichts verstanden, redet immer noch von irgendwelchen Siegesplänen. Der Ansatz war, ich lege einen Plan vor. Wenn ihr einen besseren habt, dann gerne, können wir drüber sprechen. Nur hat niemand anderes einen Plan vorgelegt. Und es ist das passiert, worauf Zelensky zu dem Zeitpunkt im Herbst spekuliert hat, nämlich diese wirtschaftlichen Anreize zu nennen, um so einen Menschen wie Donald Trump, der auf wirtschaftliche Faktoren guckt, zu locken und zu sagen, hier, da könnte großes Geld für dich liegen, lass uns darüber sprechen. Und das ist auch etwas, was in der Ukraine anerkannt wird, dass natürlich die politische Führung versteht, dass wenn ein Staat etwas leistet an Unterstützung, dass er auch etwas zurückhaben möchte. Das ist völlig in Ordnung. Dass man bei so einem Angebot nicht völlig ausgebeutet werden will, was Trump ja versucht hat, das muss man sich vorstellen. Da kommt der Finanzminister der USA nach Kiew und legt Zelensky einen Vertrag vor und sagt, du sollst das unterschreiben. Donald Trump hat gesagt, du sollst das unterschreiben. Hat Zelensky sich rausgewurstelt. Dann gab es bei der Münchner Sicherheitskonferenz nochmal die Situation, dass J.D. Vance gesagt hat, ich treffe mich nur mit dir, wenn du diesen Vertrag unterschreibst.
Und den Vertrag ohne jegliche Gegenleistung.
Der Vertrag, den Trump sich ausgedacht hat, den er für sich lohnend fand und bei dem er dachte, die Ukrainer haben ja sowieso keine Wahl. Hat Zelensky auch geschafft, in München trotzdem Vance zu treffen, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben. Aber das zeigt, wie mafiös die Methoden dieser US-Regierung sind. Und dass ich das so klar ausspreche, liegt nicht daran, dass ich irgendwie gerne solche Worte verwende mit Blick auf eine Regierung wie mafiös, aber das ist leider die Realität, in der wir uns befinden. Und die Ukraine ist bereit, das zu unterschreiben. Die Ukraine ist bereit, sehr, sehr vieles zu tun, damit es Frieden in ihrem Land gibt. Und Zelensky wird diesen Vertrag in abgewandelter Form unterschreiben. Nur was erleben wir jetzt gerade wieder? Heute sagt Donald Trump, ja, wenn er das unterschreibt, dann ist mir das trotzdem nicht genug, dann werde ich trotzdem noch keine neuen Waffen liefern und werde trotzdem nicht mit Geheimdienstinformationen unterstützen. Dafür muss man dann über Dinge reden wie schneller zum Frieden kommen und Neuwahlen. Auch da denke ich mir wieder, der die Situation lange beobachtet, das klingt für mich so, als hätte ihm jemand das aus dem Kreml ins Ohr geflüstert. Denn was bedeuten Neuwahlen in einem Krieg, wenn wir... Glücklicherweise sind wir es nicht, aber wenn wir in einem Krieg wären, würden wir auch nicht über Wahlen sprechen. Das sieht unser Grundgesetz nicht vor. Die Wahlen würde es erst nach einem Kriegsende geben.
Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum. Also schlicht und ergreifend, weil dann Wahlbüros bombardiert würden?
Naja, du willst wählen gehen und das ist Luftalarm. Kannst du nicht rausgehen. Oder du gehst wählen und plötzlich fliegt eine Drohne über dir. Du hast ja auch keine richtig freie Situation, was Wahlkampf angeht. Also wie stellst du dir einen Wahlkampf vor? Da sind zwei Soldaten im Schützengraben und dann sagt der eine, ich finde Poroschenko toll und der andere sagt Zelensky und dann schlagen die sich gegenseitig die Rübe ein. Also jetzt zugespitzt gesagt. Also dann hast du ganz viel Streit in einer Gesellschaft, die gerade nur bestehen kann, weil sie zusammenhält. Und was wir ja erleben, ist, diese Gesellschaft ist unglaublich plural. Und in der Ukraine ist Facebook so ein großes Kommunikationsmedium immer noch. Du kannst dir da von Professoren, von anderen Politikern, kannst du dir da wirklich Tiraden gegen Selenskyj durchlesen. Du hast mediale Diskussionen, die sehr, sehr kritisch mit Selenskyj sind. Und trotzdem sagt auch die Opposition, die Selenskyj wirklich nicht gut findet, das ist jetzt nett ausgedrückt, sagt auch die, nein, keine Wahlen jetzt. Das kommt alles zu seinem Zeitpunkt, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Denn aus russischer Sicht wäre es das Beste, was passieren kann. Man nimmt einen Präsidenten, der dieses Land repräsentiert, den jeder auf der Welt kennt, der kein einfacher Charakter ist, aber der am Ende für die Interessen des Landes einsteht, den räumt man beiseite und dann stellt man irgendjemanden dahin, den man einfach wegbuttern kann. Das ist russisches Interesse und die USA arbeiten gerade daran, dieses Interesse durchzusetzen.
Dieses Rohstoffabkommen, ich habe jetzt auch gelesen, dass eigentlich total zweifelhaft ist, wie viele Rohstoffe es tatsächlich gibt. Und es eigentlich so ein bisschen auch eine Wette für alle wären, die da irgendwie, ich sag mal, diese Rohstoffe ausgraben wollen oder wie auch immer, ob da überhaupt was zu finden ist. Also konkret vielleicht auf den Punkt gebracht, ist das auch so ein bisschen so ein, ich will das jetzt nicht Bluff nennen, weil das ist ja schon ein ernsthaftes Angebot und vielleicht findet man was. Aber so richtig weiß man eigentlich nicht, was sich hinter diesem Rohstoffabkommen verbirgt am Ende, oder?
Die Ukraine ist sehr reich an Rohstoffen, das ist ein Fakt. Die Zahlen und die Daten und die Informationen zu den seltenen Erden und anderen Dingen, die sind, glaube ich, aus den 60er Jahren. Da wurde zum letzten Mal genau erhoben, wo denn was sein könnte. Ja, das ist in gewisser Weise ein Pokerspiel. Und es ist natürlich aus ukrainischer Sicht ein Pokerspiel mit dem Ziel, ihr gebt uns Sicherheitsgarantien, damit ihr dann auch was davon habt. Dass da was ist, steht außer Frage. Wie viel genau, das würde man wahrscheinlich erst erfahren, wenn man anfängt, die Infrastruktur zu errichten, mit dem Abbau anzufangen. Da würde man Näheres wissen. Aber es ist auf jeden Fall ein Mittel, was funktioniert, was mit Blick auf die USA funktioniert. Und das ist ja die Situation, in der sich die Ukraine befindet, aus ukrainischer Sicht leider, dass man so abhängig ist von anderen Staaten, dass man so sehr angewiesen ist auf Unterstützung, dass fehlende Unterstützung katastrophale Folgen hat. Und zwar sehr konkret bedeutet fehlende Unterstützung aus den USA, dass mehr Menschen getötet werden, dass mehr Menschen verletzt werden, dass mehr Orte in der Ukraine zerstört werden und dass alle Menschen jeden Tag und jede Nacht Angst haben müssen um ihr Leben. Und ich finde, dass das in der Diskussion leider sehr oft nach hinten rutscht, wenn man nur über Trumps und Selenskyjs und Putins spricht.
Ich würde trotzdem über Trumps und Putins nochmal sprechen. Ich fände es gut, wenn du nochmal nachzeichnen könntest, wie sich deren Verhältnis eigentlich seit dem Amtsantritt von Donald Trump und vielleicht auch schon davor dann nochmal entwickelt hat. Also es war ja dann irgendwann zu lesen, Trump sagt, wir haben eine Stunde telefoniert und dann ging es plötzlich los, dass man dachte, huch, diese Rhetorik, wie du eben schon gesagt hast, die kennen wir ja von Putin. Also vielleicht kannst du diese vergangenen Wochen, so lang ist ja noch nicht her, aber auch mit Blick auf die Jahre davor nochmal skizzieren, wie eigentlich dieses Verhältnis zu bewerten ist.
Trump und Putin?
Ja.
Ich war leider nicht dabei. Ich hätte gerne zugehört.
Habe ich mir gedacht.
Bei dem Telefonat. Was man bei Donald Trump...
Man hat so unzuverlässige Quellen auch dadurch, ne?
Leider.
Wenn die beiden reden.
Ja. Mhm. Was man über die vergangenen Jahre sagen kann, ist, dass Donald Trump eine große Faszination für Autokraten und Diktatoren hat. Und deshalb wundert das nicht, dass er sich eher lobend und mit großer Ehrfurcht äußert, wenn er über Putin spricht. Das macht natürlich jedem Menschen, der sich als Demokrat oder Demokratin sieht große Sorgen. Und das, was wir in den USA gerade sehen, ist eine Entwicklung hin zu einem autoritären System oder mindestens der Versuch, die Demokratie so umzubauen. Und da ist Putin natürlich ein super Vorbild. Und da schüchtert das natürlich ein, wenn du mit jemandem telefonierst, der dir auf charmante Weise erklärt, dass die Ukraine ihm gehört und dass er sich gerne mit dir an einen Tisch setzt und die Welt irgendwie aufteilt in Einflusszonen, wie das mal früher der Fall war. Und Donald, du und ich, wir sind doch Großmächte und die kleine Ukraine und das Europa, das ist ja sowieso alles nicht ernstzunehmend. So stelle ich mir das vor. So in etwa kann man sich das, glaube ich, auch vorstellen, wenn man Quellen liest und Aussagen sich anschaut. Und was man bei Trump ja auch feststellt, ist, dass er immer sehr geprägt ist von den Telefonaten oder Gesprächen, die er führt. Und er deutet ja immer wieder bei Pressekonferenzen auch an, dass er da in regelmäßigem Austausch steht. Der Witkoff, einer von Trumps sondergesandten Beratern, war ja auch im Kreml, hat sich mit Putin getroffen über mehrere Stunden. Was ich empfehlen kann, wenn man einen kleinen Einblick in das Weltbild von Wladimir Putin bekommen will, da kann man sich das Gespräch mit Tucker Carlson anschauen. Man sollte kein journalistisches Gespräch erwarten. Tucker Carlson ist kein Journalist. Tucker Carlson hat keine Ahnung von den Zusammenhängen. Aber man sieht, dass er Putin immer wieder Fragen stellt nach dem Beginn des Angriffskriegs und Putin fängt dann an mit dem Jahr 863 und der Geschichte Russlands, die er für richtig hält, muss man dazu sagen, und seiner Interpretation und seinem Weltbild, und dann sagt Tucker Carlson, ja, aber warum dann der Krieg? Und dann sagt Putin, ja, aber im Jahr 923, da ist das passiert, und irgendwann sind die dann in der Sowjetzeit und immer noch nicht beim 24. Februar 2022 angekommen. Das zeigt, in was für einem Wahn sich dieser Mensch befindet, dass er imperial denkt. Und das ist scheinbar etwas, was bei Donald Trump verfängt, weil ihn mächtige Männer anziehen.
Und also Putin versucht da ja offensichtlich diesen historischen Bogen zu spannen. Also er führt wieder zusammen, was zusammengehört auch und so weiter. Apropos Historie, ich meine, man muss ja schon sagen, Russland war ja über Jahrzehnte der Erzfeind auch der USA natürlich. Das heißt, das, was da jetzt gerade passiert, ist natürlich auch ein total krasser Bruch mit allem, wofür Amerika eigentlich vorher gestanden hat. Also Kalter Krieg etc. pp. Das heißt, auch auf der Seite ist ja eine ungeheure Verschiebung.
Sandra Maischberger hat ein sehr gutes Interview mit Volodymyr Zelensky geführt. Und in diesem Interview sagt er, klar kann das sein, dass da irgendwie eine besondere Chemie ist zwischen Trump und Putin, aber der Präsident der Vereinigten Staaten und der Präsident oder Machthaber Russlands haben grundsätzlich entgegengesetzte Interessen, weil die Menschen in ihren Staaten anders sozialisiert sind, weil sie anders eingestellt sind. Das heißt, es kann von Natur aus gar nicht sein, dass diese Staaten eng zusammenarbeiten. Und wenn ich jetzt amerikanischer Staatsbürger wäre, würde ich mir große Sorgen machen, dass das Verteidigungsministerium beschlossen hat, irgendwie, ja, auf Cyberkriegsebene müssen wir keine Sorge mehr vor Russland haben, die sollen machen, was sie wollen, das tut uns ja irgendwie gar nicht weh. Also das ist wirklich aus US-Sicht erschreckend und alles, was Trump tut, ist nicht nur aus europäischer Sicht beängstigend, nicht nur aus ukrainischer Sicht beängstigend, sondern in allererster Linie aus US-Sicht total gefährlich, weil die Folgen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Aber dass Russland eine gefährliche, autoritäre Struktur ist, ein kriminelles System, davon können wir uns seit 3 Jahren jeden Tag überzeugen. Leute, die genauer hinschauen, schon wesentlich länger und um es konkret zu machen, eigentlich seitdem Wladimir Putin Macht hat in diesem Land.
Das heißt, konkret ist das auch einfach ein Angriff auf die nationale Sicherheit Amerikas, wenn man sich so verhält, würdest du sagen?
Auf jeden Fall. Also das, was Trump macht, ist nicht im Interesse der Vereinigten Staaten. Und es gab in der Vergangenheit, egal ob es Republikaner waren oder Demokraten, aber es saßen relativ intelligente Menschen, zumindest auch Menschen, die in der Lage waren, zuzuhören, ihren Beratern im Weißen Haus, die sich haben auf Grundlage von Fakten beraten lassen, die dann zu Resultaten gekommen sind. Die einen Entscheidung schlechter, die anderen vielleicht ein bisschen besser. Aber jetzt sitzt ein Mensch im Weißen Haus, dem seine Berater relativ egal sind, der irgendwie eigene Dinge im Kopf hat, der mit einer ganz anderen Logik an Politik herangeht. Damit muss man irgendwie arbeiten. Also ich beneide da Menschen wie Friedrich Merz überhaupt nicht oder andere, die Verantwortung haben oder haben werden. Aber das ist etwas, worauf du dich einstellen musst. Und du musst Wege finden, mit ihm klarzukommen. Macron hat das zum Beispiel relativ geschickt gemacht im Oval Office, dass er ihn dann so am Arm getätschelt hat und meinte, Donald, ne, ganz so ist es nicht. Ne, wir haben schon auch unseren Anteil gemacht. Oder Keir Starmer, der dann irgendwie den Brief von King Charles rausgeholt hat und Trump sagte, oh, beautiful man und beautiful Unterschrift und so, ne? Also hier wird zu Recht gelacht, aber das ist eigentlich wirklich beängstigend.
Das ist das narzisstische Ego, was da geschmeichelt werden muss.
Er ist wirklich nicht der einzige Politiker, der ein narzisstisches Ego hat. Und ich würde auch sagen, dass Volodymyr Zelensky, der jahrelang auf Bühnen stand, gerne geliebt wird von Menschen und gerne umschmeichelt wird und gerne so begrüßt wird wie beim letzten EU-Gipfel. Und trotzdem unterstelle ich ihm, dass er versucht, im Interesse seines Landes Entscheidungen zu treffen und zu Ergebnissen zu kommen. Auch da kann man über einzelne Dinge streiten und diskutieren und er wird zu Recht einigen Stellen kritisiert, aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Menschen wie Zelensky und Merz oder Donald Trump.
Jetzt hat sich ja der Kreml, wie man immer so schön sagt, mit Äußerungen zu diesem Eklat im Weißen Haus einigermaßen zurückgehalten. Es war immer diese etwas überstrapazierte Formulierung zu lesen, dass ja in Moskau die Krimsektkorken geknallt haben müssen. Ich vermute, dass es so ähnlich auch gewesen sein wird. Trotzdem würde mich interessieren, wie du diese Kommunikationsstrategie jetzt auch von Seiten Moskaus einordnest. Also, dass die nicht laut jubeln, sondern dass die eben verhalten bleiben. Also, wie verhalten die sich?
Die greifen die Ukraine jede Nacht an und die greifen die Ukraine gerade noch mal stärker an und die zeigen, dass sie töten können, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Für die läuft's. Und das ist total brutal, das ist zynisch und dann haben sie Menschen wie Dmitri Medvedev, der früher mal Präsident war. Wenn jemand wissen will, wie Putin wirklich denkt und wie Russland wirklich denkt, der kann sich den Twitter-Account anschauen. Das ist wirklich der größte Abschaum an inhaltlichen Formulierungen, die man sich vorstellen kann. Aber das ist die Denke dort oder russisches Propagandafernsehen, wo die Ukraine eben nicht als souveräner Staat betrachtet wird, sondern als irgendetwas Niederes, wo der Westen als etwas Niederes betrachtet wird, wo Donald Trump durchaus gefeiert wird, wo man aber natürlich trotzdem genau hinschaut, was macht er am Ende. Denn auch für den Kreml ist am Ende nicht klar, in welche Richtung geht das denn mit Donald Trump? Es gibt ja durchaus auch ein paar kluge Menschen in seinem Umfeld, die mit sehr viel Mühe versuchen, auf ihn einzuwirken und ihm zu erklären, arbeite dich mal weniger an Zelensky ab und ein bisschen mehr an Putin, weil das ist das eigentliche Problem. Aber das ist wieder so eine Ebene, wo ich mich schwer tue, das genau zu analysieren, weil wir können weder ins Innere von Donald Trump reinschauen, noch in das Innere von Wladimir Putin. Und vielleicht ist das sogar besser so.
Es gab ja dann doch eine für mich überraschende Wendung gestern, da hat Trump dann auf seiner eigenen Plattform Truth Social, auch ein witziger Name, Russland mit weitreichenden Sanktionen gedroht und Friedensverhandlungen mit der Ukraine gefordert. Und also ich zitiere, an Russland und die Ukraine setzt euch sofort an den Verhandlungstisch, bevor es zu spät ist. Er, also Trump, erwäge groß angelegte Bankensanktionen, Sanktionen und Zölle gegen Russland, bis ein Waffenstillstand und ein finales Friedensabkommen erreicht seien. Wie ist denn jetzt diese Wolte dann zu bewerten? Versucht Trump sich da am Ende doch auch als unberechenbar zu inszenieren?
Er hat sich ein bisschen später geäußert und meinte dann, dass er ein super Relationship hat mit Putin und dass die total gut miteinander können. Diese Sanktionen, die er androht, die sollte er umsetzen und eigentlich gestern und nicht morgen. Warum sanktioniert er den Verbündeten, den Partner, die Ukraine und warum droht er dem Aggressor, dem Täter nur? Das ist die Frage, die ich mir stelle, wenn ich solche Aussagen sehe, weil die Sanktionen, alle Sanktionen, die er umsetzen könnte, brauchen Zeit. Das wird nicht morgen die direkten Auswirkungen haben. Umgekehrt ist jeder Tag, den die Ukraine keine Unterstützung bekommt aus den USA, ein Tag, der konkrete Folgen hat und der Ukraine großes Leid und großen Schmerz zufügt. Und warum er so agiert, da gibt es auch verschiedene Deutungen. Es gibt ganz klare Kommentare und Analysen, die sagen, Donald Trump hat sich schon entschieden, er steht auf der Seite Russlands. Ich würde persönlich immer noch nicht so weit gehen, aber vieles von dem, was er gerade tut, deutet leider darauf hin. Und deswegen noch einmal mehr ist es so wichtig, was hier passiert, was in Deutschland passiert, was in Europa passiert. Deswegen hat die Ukraine schon seit einiger Zeit angefangen, selber Waffen zu produzieren, noch mehr als vorher schon. Deshalb gibt es Programme in der Ukraine, wo Jugendliche schon vorbereitet werden, die möglicherweise irgendwann, wenn sie älter sind, ihr Land verteidigen. Das sind sozusagen die Auswirkungen, die Folgen, die dieses unverantwortliche Handeln auf Ebene des US-Präsidenten für uns alle hat.
Also ganz konkret hat ja die USA, die haben die militärischen Hilfen eingefroren und die haben auch die Bereitstellung von Aufklärungsdaten eingestellt. Wie hat das wirklich ganz unmittelbare Auswirkungen schon in der Ukraine? Also heißt das ganz konkret, dass Drohnen nicht erkannt werden, die von russischer Seite kommen? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen auf die konkreten Auswirkungen eingehen.
Bin ich zurückhaltend, weil wenn ich jetzt alle Informationen über die ukrainische Aufklärung hätte, dann weiß ich nicht, ob ich hier einfach so sitzen könnte und so frei darüber sprechen könnte, beziehungsweise dann wäre die ukrainische Aufklärung sehr schlecht. Es gibt sicherlich Vorkehrungen, die getroffen wurden, dass man weiter in der Lage ist, sich zu verteidigen. Woran ich sehr gerne erinnere oder eher mit einem Schmerz, aber wir haben es ja schon mal erlebt. Wir wissen, was es bedeutet, wenn US-Unterstützung nicht in der Ukraine ankommt. Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Kongress Hilfen blockiert. Das hat sich nicht von einem auf den anderen Tag gezeigt, aber das hatte über Monate Folgen für die Lage an der Front. Das war zu wenig Munition für die Soldaten, das war an vielen Stellen weniger Flugabwehr, das heißt, Russland hat es viel leichter, mit den Angriffen durchzukommen. Und natürlich sind die Satellitenaufnahmen von großer Bedeutung für die Ukraine, denn das ist das, was dir dabei hilft, wenn du russische Munitionsdepots oder andere Orte treffen willst. Das sind die Informationen, die du brauchst, um zu wissen, wo müssen wir denn angreifen. Und wenn der Ukraine die Patriot-Munition ausgeht, dann bedeutet das, dass russische Raketen, die in Massen auf ukrainische Städte geschossen werden, dass die nicht abgeschossen werden in der Luft, sondern dass sie irgendwo landen und im Zweifel ihr Ziel erreichen. Das sind die konkreten Folgen. Und dass Russland Zeug hat, mit dem es angreifen kann, das sehen wir jede Nacht. Und wir sehen jetzt gerade auch in dieser Phase jeden Tag Nachrichten darüber, dass Zivilisten getötet werden. Nicht nur, dass Russland an der Front auch langsam unter hohen Verlusten aber vorankommt, sondern dass Zivilisten in der Ukraine getötet werden. Und diese Verantwortung dafür trägt auch der US-Präsident.
Gibt es irgendwas, was man davon kompensieren könnte? Also zum Beispiel diese Software, die man eben braucht, um die Drohnen zu erkennen? Oder ist das wirklich, wenn es nicht von Amerika kommt, kann es von nirgendwo herkommen?
Es gibt verschiedene europäische Unternehmen, Firmen in einzelnen Bereichen, die schon gesagt haben, wir sind bereit zu unterstützen in den einzelnen Feldern, was Aufklärung angeht, auch was Munition angeht, zu helfen. Man muss aber ganz klar sagen, das, was die USA liefern, in der Quantität, in der Qualität, das ist nicht 1:1 ersetzbar. Und das wird Folgen haben. Und das hat jetzt schon Folgen.
Selenskyj versucht ja jetzt auch wieder eine Annäherung an den US-Präsidenten. Es gab unter anderem einen Brief, der auch kommentiert wurde aus dem Weißen Haus, was dann wiederum als vielleicht leichte Versöhnungsgeste auch interpretiert worden ist. Wie schätzt du diese Erfolgsaussichten jetzt ein? Also ist das für dich jetzt völlig offen, wie das weitergeht?
Es ist notwendig, dass die ukrainische Diplomatie Wege findet, die USA davon zu überzeugen, weiter zu unterstützen. Und den Menschen in der Ukraine wird es am Ende fast egal sein, wie das ist. Sie werden nicht wollen, dass ihr Präsident im Weißen Haus die Füße des US-Präsidenten küsst. Aber sie würden sich schon diplomatische Kreativität wünschen, denn allen ist klar, dass diese Unterstützung notwendig ist. Die Hoffnung ist da, dass andere noch mehr unterstützen, noch mehr tun, aber auch da ist klar, das wird eher mittelfristig wirken als kurzfristig. Inwieweit das alles Erfolg hat, werden wir jetzt auch in dieser Woche sehen, in Saudi-Arabien, wenn die ukrainische Delegation auf die Delegation der Vereinigten Staaten trifft. Wir sehen ganz klare Zeichen von ukrainischer Seite, dass die Bereitschaft zum Frieden da ist. Also, ne, wir müssen auch immer noch einen Schritt zurücktreten und immer wieder abziehen, dass Donald Trump in seinen Aussagen die Faktenlage verdreht. Der ukrainische Präsident sagt, ich bin bereit, ein Abkommen mit euch zu schließen, wovon ihr wirtschaftlich profitiert. Ich bin bereit, mit euch darüber zu sprechen, wie wir einen dauerhaften Frieden sichern, der nicht nur irgendein Waffenstillstand ist, der vielleicht ein paar Tage hält, sondern einen dauerhaften Frieden. Ich bin bereit, eine Delegation zu schicken, die mit eurer Delegation spricht. Lasst uns auf einen gemeinsamen Weg einigen und dann lasst uns gucken, wie Putin darauf reagiert. Und Spoiler, könnte sein, dass der sagt, nee, keine Lust, ich mache weiter Krieg. Das war die vergangenen 3 Jahre so, denn auch da liebe Grüße an alle, die sagen, es gibt keine Diplomatie. Diplomatinnen und Diplomaten haben noch nie so viel gearbeitet, auch in Deutschland, wie in den vergangenen 3 Jahren. Auf verschiedensten Ebenen wird versucht, Wege zu finden, diesen Krieg zu beenden. Bisher mit dem Ergebnis, dass Russland sagt, nö.
Lass uns mal über die Rolle Europas sprechen. Ich weiß nicht, wie du es eben gesagt hast, Europa wacht auf. Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer hat in einem Interview mit der Zeit vor wenigen Tagen gesagt, diese Szene im Weißen Haus sei für ihn das Ende des Westens gewesen, wie wir ihn kennen. Das ist ein relativ großer Satz. Stimmst du dem zu?
Das Ende des Westens, wie wir ihn kennen, ist wahrscheinlich eingetreten mit der Wahl Donald Trumps, mit der zweiten Amtszeit. Die Rede von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, das war vielleicht der Moment, wo die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger das verstanden haben. Da kommt ein US-Vizepräsident zur Münchner Sicherheitskonferenz, zu einem der wichtigsten Ereignisse, wo über Sicherheit auf der Welt gesprochen und diskutiert wird, und redet aber gar nicht über Sicherheit, sondern erzählt Europa, dass es ja gar keine Meinungsfreiheit gibt, und erzählt Europa irgendwas von verfehlter Migrationspolitik und dass das alles die Probleme seien und dass Europa damit irgendwie klarkommen muss. Und geht überhaupt nicht darauf ein, welche Verantwortung sein Staat hat, wie man gemeinsam zusammenarbeiten könnte. Das war schon ein ziemlicher Tiefpunkt, aber auch das war nicht der Beginn des Endes, sondern das war einfach nur ein Moment, okay, die stehen wirklich zu dem, womit sie Wahlkampf gemacht haben. Sie stehen wirklich zu dem, was sie vorher gesagt haben. Es ist so ein bisschen wie, wenn wir uns etwas mehr als 3 Jahre zurückerinnern. Wir verfolgen die Nachrichten und sehen, ah ja, russische Truppenkonzentration an der gesamten Grenze. Die haben da irgendwie schon Blutreserven und so. Und naja, die werden ja trotzdem, das sind ja Übungen, da wird ja schon nichts passieren. Und das zog sich und zog sich und zog sich, und da sind verschiedene Menschen in den Kreml gekommen und haben da Gespräche geführt und sind dann wiedergekommen und haben gesagt, nein, der wird nicht angreifen. Und dann ist es aber zu diesem großen Angriffskrieg gekommen. Und so ein bisschen war es mit Donald Trump auch so, ja, der redet und das ist alles heiße Luft und laut, aber am Ende wird das schon alles passen. Die transatlantischen Beziehungen, die sind so groß und eng und das wird am Ende schon funktionieren. Und die Antwort ist vielleicht nein und vielleicht sogar sehr vielleicht nein. Und das hat aber jetzt nicht mit dieser Situation im Oval Office angefangen. Da hat es die ganze Welt gesehen, aber es war vorher schon deutlich erkennbar.
Es ist natürlich so ein bisschen so, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Aber natürlich auch ein bisschen, wenn wir auf die erste Amtszeit von Donald Trump gucken, dadurch, dass er sein Team da noch nicht zusammengestellt hatte und es noch einigermaßen vernünftige Menschen auch im Weißen Haus gab, ist es ja dann am Ende nicht so schlimm gekommen, wie er angekündigt hat, auch wenn er natürlich gravierenden Schaden angerichtet hat. Und jetzt ist er aber vorbereitet und das sieht man natürlich daran. Europa spielt plötzlich eine neue Rolle, und wenn man in diesem Horrorszenario etwas Positives sagen kann, dann ist es vielleicht das, so verstehe ich dich auch, dass plötzlich Länder wie Großbritannien, die man ein Stück weit aufgegeben hatte, also kann man ja so sagen, gewillt sind, in dieser Notlage eine bedeutende Rolle zu spielen und auch Präsidenten und Premierminister irgendwie plötzlich voranpreschen und sagen, nee, wir regeln das jetzt, auch wenn Deutschland gerade so ein bisschen gelähmt ist, was natürlich sehr unglücklich ist.
Ich habe das Vereinigte Königreich nie aufgegeben, aber das liegt daran, dass ich da studiert habe und auch viele freundschaftliche Beziehungen pflege. Großbritannien hat eine richtig wichtige Rolle für die Ukraine gespielt. Boris Johnson war einer der gefeiertsten oder ist sogar immer noch einer der gefeiertsten politischen Persönlichkeiten in der Ukraine, weil UK sehr aktiv unterstützt hat von Anfang an mit militärischer Unterstützung, war auch zwischenzeitlich deutlich vor Deutschland. Inzwischen ist Deutschland, was die Verlässlichkeit, auch die Quantität und Qualität an Lieferungen angeht, weiter vorne. Aber am Beispiel Ukraine hat man gesehen, dass das Vereinigte Königreich weiterhin bereit ist, Verantwortung für den europäischen Kontinent zu übernehmen. Und jetzt zu sehen, dass ein anderer Premierminister in Downing Street Number 10 sitzt, der auch insgesamt einen anderen Ton hat und der bereit ist, eine Art Brückenbauerrolle zu übernehmen, ist total wichtig und ist auch sehr spannend zu beobachten, in welche Richtung das geht, auch weil das Vereinigte Königreich historisch nochmal eine andere Beziehung zu den USA hat und weil natürlich sowohl Keir Starmer anders wahrgenommen wird im Weißen Haus, aber auch, da darf man die Rolle des Königs vielleicht nicht unterschätzen, wenn so jemand unter vier Augen mit Donald Trump spricht, dann löst das in seinem Kopf vielleicht nochmal was anderes aus. Das, also an der Stelle, dass ich mal die britische Monarchie lobe, aber könnte sein, dass das auch eine Rolle spielen könnte.
Die große Frage ist ja, könnte Europa die Ukraine im Ernstfall auch alleine unterstützen, weil das ist ja das Szenario, was jetzt droht, dass Amerika ernst macht und eben dauerhaft sagt, nö, wir drehen den Geldhahn zu und Sicherheitsgarantien eh nicht und Putin finden wir super. Große Frage, ich weiß.
Könnte Europa sich jetzt alleine verteidigen, überhaupt sich selber? Und da kann man die Ukraine als Beispiel nehmen, wo es jetzt konkret um Leben und Tod geht, um die Zukunft eines souveränen Staates. Die Antwort ist nein. Europa ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu in der Lage. Das ist eine realistische Einschätzung auf Grundlage dessen, was Militärexpertinnen und Experten sagen, was auch Politikerinnen und Politiker wahrscheinlich so öffentlich nicht sagen würden, weil das wäre ziemlich bitter und würde sehr viele Menschen verunsichern, aber das ist die Realität. Kann Europa jetzt Schritte einleiten, um sich selber in Zukunft besser zu verteidigen oder in der Lage zu sein, sich zu verteidigen? Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Schritte jetzt gegangen werden. Europa hat viele Hürden, hat viele eigene Hürden, unter anderem Staaten wie Ungarn, die der Entwicklung und den schnelleren Schritten im Weg stehen. Aber auch das ist etwas, was du politisch beantworten musst. Du hast Staaten wie Polen, von wo aus sehr, sehr klare Einschätzungen kommen, wo du schon lange siehst, dass dort die Dringlichkeit von militärischer Stärke erkannt wurde, einfach aufgrund der geografischen Nähe zu Russland. Und die entscheidende Antwort ist, dass Europa, das ist immer so eine Floskel, Europa muss geschlossen sein, aber ein deutscher Bundeskanzler muss in der Lage sein, auf Augenhöhe mit dem polnischen Regierungschef zu sprechen. Und er muss in der Lage sein, sowohl Polen als auch das Vereinigte Königreich, als auch Frankreich, Italien einzubinden und andere Staaten. Wenn das der Fall ist, wenn wir endlich aufhören, darüber zu reden, dass wir unsere eigene Sicherheit in die Hand nehmen müssen, sondern einfach mal machen, dann traue ich sowohl diesem Land als auch diesem Kontinent extrem viel zu. Und mein Gefühl in den ganzen dunklen Nachrichten ist, dass da etwas in Bewegung gekommen ist und ich hoffe, dass diese Bewegung weitergeht und dass wir eine echte Zeitenwende jetzt gerade erleben.
Wenn wir mal so die Ausschererländer, natürlich hast du gerade schon genannt, Ungarn, sehr problematische Rolle schon seit Jahren in Europa und jetzt noch mehr, mal außen vor nehmen. Das ist ja schon, wenn man einfach mal Mathe macht und sagt, so viele Länder gibt es in Europa gegen Russland, also schon auch ja krass, dass wir nicht in der Lage sind, uns um uns selbst zu kümmern. Ist es dann am Ende doch so, dass es immer auf das Nuklearthema zurückkommt, weil wer die Nuklearmacht hat, am Ende immer am längeren Hebel sitzt und das eben nun mal in Europa, nur in Frankreich und mit Abstrichen auch in England der Fall ist?
Es ist nicht nur das Nuklearthema. Wir lassen uns gerade in Deutschland zu sehr davon blenden und hören Nuklear und hören irgendwie Atomkraftwerk und dann drehen alle schon durch, müssen einmal durchatmen und das mit den Zahlen und den Daten ist schon sehr richtig. Krieg, das sieht man am Beispiel der Ukraine erst recht, wenn du diese Front siehst, mehr als 1000 Kilometer, Krieg ist Logistik. Und alle Menschen, die sich mit Krieg auseinandersetzen, sprechen von Logistik. Und wenn du Logistikketten auf der anderen Seite der Front unterbrechen kannst, dann ist das ein Gamechanger. Nicht einzelne Waffen, sondern die Logistik gezielt zu unterbrechen. Und wenn wir es schaffen, auf dem europäischen Kontinent die Logistik so zu organisieren, dass nicht jeder nur auf sich selber schaut und sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass man das gemeinsam denkt, gemeinsam plant, gemeinsam organisiert und guckt, wie können wir schnell die Dinge beschaffen, die wir nicht haben? Wie können wir schnell die Produktionskapazität erweitern, die wir dringend brauchen, einerseits um die Ukraine zu unterstützen, damit dieser Staat seine eigene Souveränität verteidigt, damit dieser Staat verhindert, dass die Front näher an andere europäische Staaten ranrückt, dann ist das der Schritt zu einem sichereren Europa und zu einem Europa, das leider auch das Bewusstsein aufbauen muss, was ich zum Beispiel ganz lange nicht hatte. Ich bin zur Schule gegangen. Ich dachte mir, das ganze Geld für die Bundeswehr, das kann man doch besser in Bildung investieren und wozu braucht man das überhaupt? Aber in einer Zeit, in der du siehst, dass du Diktatoren hast und Diktaturen und Millionen Menschen, die diese Diktatoren und Diktaturen unterstützen, die bereit sind zu töten und zu sterben für diese Diktatoren, musst du in der Lage sein, dein eigenes Leben, das Leben deiner Familie und das Leben deines Staates oder die Souveränität deines Staates zu schützen. Und das kannst du leider nicht mit Worten machen. Und das kannst du leider, wie man am Beispiel der Ukraine sieht, auch nicht am Verhandlungstisch machen, denn Russland hat bisher jede Absprache, die es in der Vergangenheit auch gegeben hat, gebrochen. Sondern das kannst du nur, wenn du so stark bist, dass die andere Seite sagt, okay, das muss ich jetzt akzeptieren, dieser Krieg lohnt sich für mich nicht. An diesen Punkt muss Europa leider, weil ich würde mir wünschen, es gibt eine Welt ohne Waffen, aber das ist leider eine absurde, unrealistische Utopie, zumindest nach heutigem Stand. Aber leider müssen wir an diesen Punkt kommen.
Man stellt ja jetzt auch wieder fest, dass es mit einheitlichen Waffensystemen und Ähnlichem auch deutlich besser gelingen könnte und dass eigentlich jedes Land nicht nur seine eigene Strategie bislang hatte, sondern eben auch seine eigenen Systeme, die dann natürlich in Teilen inkompatibel sind, wenn man darüber nachdenkt, zum Beispiel auch Friedenstruppen in der Ukraine zu haben oder sich eben im Ernstfall auch verteidigen zu müssen gemeinsam.
Das ist etwas, womit die Ukraine die ganze Zeit klarkommen musste. Da kommen irgendwie die Panzer, da kommen andere Panzer, dann gibt es die Flugzeuge und andere Flugzeuge und die Munition und du musst
Schulen auch natürlich,
genau,
und auf jedes System.
Genau, und du musst sozusagen geschult werden, du musst improvisieren dann auch an verschiedenen Stellen, weil das eine ist das, was sich jemand mal theoretisch ausgedacht hat und jemand, der theoretisch Krieg ausprobiert hat, und das andere sind die Leute, die im Schützengraben sitzen und konkret mit den Dingen arbeiten müssen, die sie zur Verfügung haben. Und das ist leider nicht immer das Beste und das ist leider auch nicht immer die Technik, die funktionsfähig ankommt, sondern die muss dann auch repariert werden. Du musst Wege finden, wie du das Gerät, was beschädigt wird, schnell wieder einsatzfähig bekommst. Und das sind zum Beispiel Dinge, von denen Deutschland und andere europäische Staaten enorm profitieren können. Denn das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer in dieser Dimension seit 3 Jahren tun, das wird hoffentlich uns erspart bleiben. Aber dieses Wissen zu haben und die Fähigkeiten zu haben, das ist dringend notwendig, damit uns das erspart bleibt.
Friedrich Merz wird ja jetzt der Vorwurf gemacht, dass er die Lockerung der Schuldenbremse durchpeitschen will für massive zusätzliche militärische Mittel, was er ja in der Opposition und auch im Wahlkampf stets abgelehnt hat. Kann man ein großer Wahllügner sein und gleichzeitig das Richtige tun? Also wenn wir mal davon absehen, dass der Ukraine noch viel mehr geholfen wäre damit, wenn er das auch schon vor einem Jahr oder vor 2 Jahren eben mitgetragen hätte.
In dem Zeitraum stellten sie sich diese Frage ja nicht mit diesen Summen, die gerade im Raum sind. Natürlich kann ich Menschen verstehen, die sich wundern, dass eine Partei mit dem einen Kurs Wahlkampf macht und plötzlich anders agiert. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch in Gesprächen hier fest, dass die allermeisten Menschen das Verständnis dafür haben, warum das notwendig ist. Dass es einerseits, es geht ja sozusagen nicht nur um Rüstungsausgaben, sondern es geht ja auch um Infrastruktur überhaupt in diesem Land, dass wir damit offensichtlich Probleme haben, weiß jeder, der schon mal mit der Bahn gefahren ist. Und das andere ist natürlich, dass wir im Bereich der Verteidigung große Lücken haben. Das ist auch keine neue Erkenntnis und es war auch klar, als das Sondervermögen, als die erste Zeitenwende ausgerufen wurde, dass das nicht reicht. Das war offensichtlich. Und deswegen, glaube ich, haben wir jetzt auch keine Massenproteste hier auf den Straßen, sondern vielleicht ein paar verwunderte Menschen, die die Partei gewählt haben, weil sie sagt, Schuldenbremse bleibt. Aber dann auch sehr viele Menschen, die die Situation im Weißen Haus gesehen haben und sich gedacht haben, okay, vielleicht ist das dieser Moment, an dem wir anders denken müssen. Auch da muss man ja unterscheiden. Jemand wie wir, die uns jeden Tag Nachrichten reinziehen und Debatten verfolgen und politisch tief im Geschehen drin sind und vielleicht verstehen, dass das jetzt nicht sonderlich überraschend ist, wie Trump mit Zelensky umgeht. Und dann aber Menschen, die das zum ersten Mal so sehen in voller Länge und sich denken, um Gottes Willen, von diesem Menschen ist die Sicherheit und die Zukunft Europas abhängig. Das kann ja wohl nicht wahr sein, da müssen wir selber jetzt ordentlich was in die Hand nehmen und uns so stark machen, dass wir nicht von so einem Menschen abhängig sind.
Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja auch vorgeworfen worden, auch dass er zu zögerlich agiert, also haben die einen gesagt, viele in der Bevölkerung haben es anders gesehen. Trotzdem gab es natürlich immer auch Kritik an dem Kurs. Gut, es wird immer Kritik am Kanzler geben. Jetzt ist aber Friedrich Merz ja bald absehbar Bundeskanzler. Was erwartest du von ihm und wie nimmst du ihn im Moment wahr, was das Thema Ukraine angeht?
Es gibt einen Vergleich und das sind wieder nur Worte, den man ziehen kann. Olaf Scholz hat immer davon gesprochen, as long as it takes, so lange wie nötig. Da habe ich mir immer die Frage gestellt, okay, wenn man die Ukraine so lange wie nötig unterstützt, dann kann das Jahrzehnte dauern und dieses Land, das in einer Demografiekrise ist, in dem so wenig Kinder wie, also die demografische Entwicklung ist brutal. Du hast die niedrigste Geburtenrate weltweit und die höchste Sterblichkeitsrate. Das heißt, as long as it takes bedeutet ein schleichender Tod der Ukraine. Friedrich Merz spricht von whatever it takes. Das ist auch ein Satz, den Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, schon in einigen seiner Reden gebraucht hat. Auch da kann man jetzt von der anderen Seite drauf gucken und sagen, whatever it takes, naja, da muss man jetzt auch gucken, ob man jetzt wirklich alles macht. Und an der Stelle würde ich aber sagen, die symbolische Bedeutung des Satzes ist entscheidend. Und wenn diese Bundesregierung, die sich gerade bildet, wenn sie tatsächlich zustande kommt und das tut, was sie gerade einleitet, dann ist das aus ukrainischer Sicht ein sehr, sehr notwendiger Kurs. Dann ist das eine stärkere Unterstützung. Dann ist das aber auch aus deutscher Sicht etwas, was dieses Land stärkt. Und da muss ich vielleicht auch unsere Demokratie mal loben. Die meisten Parteien, die wir jetzt im Parlament haben, haben ja ein klares Verständnis der Sachlage. Wenn jetzt die Koalition nicht schwarz-rot würde, sondern schwarz-grün, dann würden wahrscheinlich ähnliche Entscheidungen fallen. Und deshalb hat man sich in der Ukraine, mit Ausnahme der AfD, keine so großen Sorgen gemacht, wer jetzt irgendwie neuer Bundeskanzler wird. Hat Zelensky auch nicht ohne Grund gesagt, dass er sich mit Scholz auch gut verstanden hat. Jetzt wurde an einigen Stellen durchaus auch zu Recht Scholz kritisiert, aber man muss ja auch die Komplexität der Partei sehen und sehen, wer Fraktionsvorsitzender dieser Partei war und sehen, wie die Fraktion strukturiert war. Vielleicht wäre mit Scholz und einer anderen Konstellation sogar noch mehr möglich gewesen, vielleicht nicht. Jetzt hat sich auf jeden Fall in der SPD einiges getan, es hat sich in der Welt einiges getan, Donald Trump und seine Folgen sind einigen bewusster geworden. Und deswegen von dem, was ich jetzt beobachte, nach dem, was ich einschätzen kann, und ich kann jetzt nicht innenpolitisch jedes Thema abräumen, macht das einen sehr seriösen Eindruck. Und trotzdem kann ich alle Menschen verstehen, die das vielleicht kritisch sehen, dass da jemand so den Kurs wechselt.
Wir sprechen ja heute am Sonntag, 9. März, miteinander. Ausgestrahlt wird dieser Podcast ja erst am 13. März, sage ich für alle.
Wer weiß, was bis dahin passiert.
Ja, genau, weil es wird ja eine spannende Woche. Und also Ich glaube, man kann in diesen Zeiten irgendwie gar nicht sprechen, ohne dass es 4 Tage später schon einigermaßen inaktuell ist. Du hast es ja eben schon angesprochen, es gibt morgen, also am Montag, ein Treffen in Saudi-Arabien, wo Selenskyj anreist und wo auch eine US-Delegation kommt. Und da soll auch nochmal über Rahmenbedingungen für ein Friedensabkommen und eine erste Waffenruhe gesprochen werden. Ist jetzt ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber was erwartest du?
Hoffentlich sage ich jetzt Dinge, die am 13. März noch aktuell sind.
Genau, das ist jetzt der Test.
Ich erwarte, dass die ukrainische Delegation der US-Delegation sehr klar macht, dass sie natürlich bereit ist, wirtschaftlich mit den USA zusammenzuarbeiten, denn diese Verknüpfung ist notwendig, damit die Hilfen kommen. Ich erwarte von der US-Delegation, dass sie versteht, dass jeden Tag, den keine Hilfen aus den USA kommen, dass den Frieden eher in Ferne rückt, als dass es ihn näher bringt. Und ich erwarte von der ukrainischen Delegation, dass sie einen Weg findet, deutlich zu machen, dass der Frieden nicht an der Ukraine scheitert. Und ich erwarte von der US-Delegation, dass das verstanden wird. Am Ende müssen wir uns aber trotzdem immer wieder vor Augen führen, da können zwei Delegationen ein sehr kluges Gespräch miteinander führen und auch ein sehr produktives. Und dann kehrt die Delegation zurück ins Weiße Haus. Und was dann passiert, das weiß niemand. Und was zwischendurch passiert, was bei Truth Social während der Sitzung gepostet wird, wissen wir auch nicht. Das ist leider dieser unberechenbare Faktor. Und das macht es extrem schwer, überhaupt Vorhersagen zu treffen. Und stehe ich morgens auf und gucke, was ist denn jetzt wieder in den USA gesagt worden. Und abends, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich, was ist denn da jetzt, ist vielleicht in der Zwischenzeit noch was passiert. Weil ständig irgendwelche neuen Sachen kommen, die sich teilweise widersprechen, die teilweise aufeinander aufbauen. Und das macht die Arbeit gerade nicht leichter.
Es gibt noch einen weiteren Termin diese Woche, der nicht ganz uninteressant ist. Und zwar treffen sich ja auch die Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien. Und auch Australien hat angekündigt, sie könnten sich vorstellen, Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden und entsenden auch direkten Vertreter jetzt am Dienstag. Boris Pistorius ist natürlich auch da. Es sind erstmal Good News, oder? Dass diese Entschlossenheit ja auch demonstriert wird, auch in diesen sehr, sehr kurzen Abständen ja jetzt von den Gipfeltreffen, die wir so erleben.
Zumal ein Treffen von Verteidigungsministern in der Regel auch sehr konkret ist. Das heißt, das ist nicht nur Fotos, sondern da werden konkrete Schritte besprochen, die im besten Fall zu konkreter Unterstützung führen. Und dass Staaten wie Australien bereit sind, sich zu beteiligen, zeigt das globale Verständnis für diesen Krieg. Denn auch das ist wieder ein Faktor, der immer weiter in die Ferne rückt in Diskussionen. Was passiert, wenn eine Autokratie mit einem Krieg erfolgreich ist, mit einem Eroberungskrieg? Was bedeutet das dann zum Beispiel für China? Was bedeutet das für andere, die Lust haben, ihr Staatsgebiet zu erweitern? Das muss sozusagen immer zu Ende gedacht werden und die Beteiligung von Staaten, die geografisch sehr weit weg sind, zeigt eben, dass dieses Verständnis doch da ist und doch präsent ist. Und das würde ich mir hier manchmal noch breiter wünschen, dass das ankommt. Ich meine, du hast das ja gerade gestriffen mit der Unterstützung für Scholz und ob der Kurs irgendwie zu zaghaft war oder nicht. Wir sehen in Umfragen, dass sehr viele Menschen bereit sind, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen, und sogar ein Drittel der Bevölkerung sagt, man müsste noch mehr unterstützen. Das heißt, wir sind bei 67% nach einer ZDF-Umfrage, und das war noch vor den ganzen Oval Office-Sachen, die sagt, wir müssen das angegriffene Land unterstützen, weil das kann nicht sein, dass ein brutaler Aggressor mit so einer Gewalt durchkommt, und das wird ja auch Folgen für uns haben. Insofern ist das Bewusstsein hier schon da. Ich würde mir das aber in der Breite auch wünschen. Und ich habe auch das Gefühl, dass einige müde sind, so ein bisschen zu Hause privat Diskussionen zu führen, wenn dann jemand sagt, ah, der Selenskyj, der trägt immer noch keinen Anzug und irgendwie sollen da mal aufhören, die Ukrainer, die nerven und so weiter. Da würde ich mir wünschen, dass man durchatmet und sagt, ey, ist wirklich der Anzug das größte Problem? Ist wirklich die Ukraine das Problem? Oder ist es nicht vielleicht der Staat, der jeden Tag mit Raketen, Drohnen und Gleitbomben Menschen tötet?
Ich würde gern über die Menschen in der Ukraine sprechen. Wir hatten jetzt gerade am 24. Februar den 3-Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und Ich habe nochmal nachgeguckt, die Temperaturen in der Ukraine sind gerade ähnlich frühlingshaft wie hier, was mich sehr gefreut hat, als ich bei Kiew nachgeguckt habe. Aber es war ja ein richtig harter Winter in der Ukraine. Vielleicht kannst du die vergangenen Monate, wie du die so erlebt hast, in diesem dritten Kriegswinter oder zweieinhalbten, wie man auch immer zählen will, nochmal zusammenfassen.
Es war nicht der härteste Winter. Und das ist eine gute Nachricht. Das zeigt, dass das Land in der Lage ist, sich anzupassen. Das zeigt auch, dass die Unterstützung da ist. Also wir haben auch ja gesehen, sowohl auf zivilgesellschaftlicher Ebene als auch auf Regierungsebene, dass viel mit Generatoren unterstützt wurde, dass dabei geholfen wurde, die Energiekraftwerke besser zu schützen oder schnell wieder aufzubauen oder zu kompensieren, dass das, was zerstört worden ist, das ist sehr, sehr positiv. Ich erinnere mich an meinen ersten Winter, wo ich einmal in einen Supermarkt gehen wollte und habe gesehen, oh, es ist dunkel. Und dann kam die Verkäuferin raus und meinte, nee, wir haben geöffnet, du musst nur irgendwie bar zahlen, weil kannst nicht mit Karte zahlen, weil der Automat funktioniert nicht und du musst halt irgendwie deine Taschenlampe anmachen, damit du überhaupt was siehst. So, und dann bin ich halt im Dunkeln einkaufen gewesen und hat geklappt, also auch in so einer schwierigen Lage. Oder wir waren bei Menschen zu Hause, die leben im 16. Stock. Wenn du älter bist und vielleicht noch deinen Partner oder deine Partnerin pflegst und du musst 16 Stockwerke zu Fuß hoch und runter laufen, dann ist das extrem hart. Wenn du dann zu Hause kein Wasser hast und keine Wärme hast und keinen Strom hast und in einer Konservenbüchse Feuer machst, um dir einen Tee zu kochen, das ist schon hart, das irgendwie in dieser Zeit, bei dieser zivilisatorischen Entwicklung, die wir haben, zu sehen, mitten in Europa. Und so ging es durchaus einigen Menschen auch in diesem Winter. Und du siehst aber eine unglaubliche Solidarität auch der Menschen untereinander. Da wurde dann für Gaskocher Geld zusammengelegt. Da wurde dann geguckt, dass Leute irgendwie Powerbanks haben. Da gab es Orte, wo Menschen ihre Powerbanks aufladen können. Und insofern kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass die Ukraine mit Ausnahme vielleicht von frontnahen Städten eigentlich sehr gut, so gut man das eben kann, in einem Angriffskrieg durch diesen Winter gekommen ist. Aber es bleibt natürlich absolut brutal, diese Vorstellung, die ich gerade beschrieben habe, dass die Dinge, die für uns völlig normal sind, die wir gar nicht hinterfragen, dass aus der Steckdose Strom kommt, dass aus der Heizung Wärme kommt, dass wir irgendwie Wasser an- und ausmachen können, dass das plötzlich nicht da ist, nachdem du irgendwie einen Angriff hast.
Hatten ja neulich einen eintägigen Net-Cologne-Ausfall, was ja jetzt wirklich nicht ganz der Rede wert ist. Und da ging ja schon gefühlt gar nichts mehr für uns. Und das war jetzt noch mit Strom und trotzdem Telekom und so weiter. Also ja,
genau.
Unvorstellbar eigentlich für uns.
Total. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir erleben so eine Störung dann hier in Deutschland und das nervt uns dann und wir sind dann sauer und Net Cologne, ihr könnt gar nichts. Also an dem einen Tag zumindest. Und wir haben aber nicht die Sorge, dass das jeden Tag so ist. Und das ist der Unterschied zur Ukraine, wenn du einen Raketenangriff hast und du hast kein Wasser und dann weißt du nicht, wann kommt das wieder, wann kommt der Strom wieder, wie schnell kann das repariert werden, wann kommt der nächste Angriff. Das ist dieser Punkt, der so schwer zu erklären ist und den du nur verstehen kannst, wenn du im Land bist, dass du wirklich schlafen gehst und nicht weißt, ob du am nächsten Morgen aufstehst. Und jetzt können Leute brüllen und sagen, ach komm hier, du bist doch auch schon lange da und du lebst ja auch noch. Ja, glücklicherweise, und meine Kolleginnen und Kollegen leben glücklicherweise auch noch, aber viele Menschen leben nicht mehr. Und viele Freunde und auch Angehörige meiner Kolleginnen und Kollegen leben nicht mehr. Und wenn du dann erfährst, dass der Bruder deines Kollegen getötet wurde, dann ist das für dich hart, aber wenn du dich dann in ihn hineinversetzt, dann kannst du dir das Ausmaß nicht vorstellen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht untergehen darf, die Empathie dafür, dass in der Ukraine Menschen leben, die genauso sind wie wir, die genauso einfach ihre Zukunft planen wollen wie wir, die genauso einen netten Abend mit Ingwertee in einer netten Location haben wollen wie wir, das aber leider nicht so planen können wie wir.
Wie hoch sind die Verluste in der Ukraine? Also welche Zahlen gibt es, was die getöteten Soldaten angeht, was die Zivilbevölkerung angeht?
Sehr schwer, das genau zu benennen. Aber es gibt einen Ort in Kiew, an dem man das sehr, zwei Orte sogar, an denen man das sehr anschaulich sehen kann. Auf dem Maidan, wer schon mal dort war, der zentrale Unabhängigkeitsplatz in Kiew, gibt es eine kleine Grünfläche, wo früher Leute an so einem schönen Frühlingstag oder Sommertag mit Decken gesessen haben, Kaffee getrunken haben, irgendwie eine gute Zeit hatten. Da wurde mit Beginn des Angriffskriegs wurden kleine Fähnchen reingesteckt, blau-gelbe Fähnchen in Erinnerung an jeden getöteten Soldaten und jede getötete Soldatin. Und diese Rasenfläche ist inzwischen nicht mehr sichtbar. Da waren früher nur diese kleinen Fähnchen, jetzt sind da auch große Flaggen. Und es ist ein Meer an Flaggen. Es sind Tausende, wenn nicht Zehntausende. Es ist nicht möglich, die zu zählen. Und jedes Mal, wenn du da vorbeigehst, zieht sich dein Herz zusammen, weil selbst an einem schönen sonnigen Tag wird dir bewusst, was für einen Preis das hat, dass du an einem sonnigen Tag einfach durch diese Stadt gehen kannst, dass diese Stadt noch frei ist, dass diese Stadt noch so leben kann, wie sie leben kann. Und dann gibt es noch einen anderen Ort am Michailowski-Kloster, an der Kirche dort, sind Porträtfotos von gefallenen Soldatinnen und Soldaten. Und Selenskyj sprach, glaube ich, von etwa 40.000 getöteten Soldatinnen und Soldaten. Ich spreche von Zehntausenden, weil es schwer ist, das genau zu bemessen. Es gibt nämlich auch sehr, sehr viele, auch wieder Zehntausende, die ohne Rückmeldung vermisst sind, bei denen du nicht weißt, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Es sind inzwischen auch Zehntausende Zivilisten, bei denen du auch nicht genau die Zahlen überprüfen kannst. Wir wissen von Satellitenaufnahmen, dass es in Mariupol Massengräber gibt, wo sehr, sehr viele Menschen begraben wurden. Wir erinnern uns an die Bilder aus Mariupol, wo einfach Leichen auf den Straßen rumlagen nach den russischen Bombardierungen. Aber es ist sehr schwer, die Zahlen genau zu benennen. Plus, was natürlich dazu kommt, Zehntausende russische Soldaten, die getötet wurden. Aber in Russland zählen Menschenleben nicht so viel. Das ist der russischen Führung egal. Das wird dann mit Geld kompensiert. In der Ukraine auch aufgrund einerseits der Mentalität, der Bedeutung von Menschenleben, aber zum anderen auch aufgrund der demografischen Lage wiegt jedes Menschenleben noch mal schwerer.
Das russische Militär scheint ja an Grausamkeit auch noch mal zuzulegen. Also wir wissen natürlich, dass ukrainische Soldaten in Haft gefoltert werden, aber eben auch an der Front. Du hast darüber auch berichtet.
Das ist sehr hart gewesen. Und jeder, der die Entwicklung dieses Krieges digital verfolgt, auf Telegram, auf anderen Social-Media-Kanälen, kennt einige dieser Videos, die vielfach und zunehmend gepostet werden davon, wie ukrainische Soldaten hingerichtet werden, und zwar gezielt, und russische Soldaten filmen das. Für die Recherche haben wir uns sehr viele dieser Videos angeschaut. Wir haben mit Ermittlungsbehörden gesprochen, die das verifizieren, die versuchen, diese Täter ausfindig zu machen und irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen, was natürlich schwer ist, weil das passiert an der Front. Sie haben keinen Zugriff, keinen direkten Zugriff auf die russischen Soldaten. Aber es sind Fälle, die deutlich gestiegen sind, die seit Oktober 24 auch nochmal deutlich gestiegen sind. Warum kann Russland so brutal Menschen hinrichten? Warum kann Russland gegen die Genfer Konventionen verstoßen? Das geht, weil diese Menschen dort keine Konsequenzen befürchten müssen, weil sie wissen, wenn ich Ukrainer töte, dann ist das in Ordnung. Wenn ich Ukrainer hinrichte, dann übt das nochmal mehr auch psychologischen Druck auf andere Ukrainer aus, die vielleicht Angst haben, kämpfen zu gehen. Also auch das ist eine Art, nicht nur die Brutalität, das überhaupt so zu tun, kaltblütig jemanden zu ermorden und das zu filmen, sondern das dann auch noch stolz ins Netz zu stellen, zeigt die Dimension des Hasses und der Boshaftigkeit dessen, wie dieser Staat Krieg führt. Denn so schlimm Krieg ist, auch Krieg hat Regeln, aber in diesem Staat zählen diese Regeln nichts. Und auch das ist etwas, was wir uns bewusst machen müssen, wenn dieser Krieg in irgendeiner Form pausiert und nicht abgesichert ist, dann wird sich diese Armee erholen, dann wird sich dieser Hass noch weiter sammeln und dann wird sich dieser Hass irgendwo anders auf der Welt entladen. Und das ist eine sehr, sehr erschreckende Vorstellung, aber eine Vorstellung, die wir wie vieles andere leider nicht einfach so beiseite schieben dürfen.
Jetzt ist ja der Notstand auch in der ukrainischen Armee groß, also personell vor allen Dingen betrachtet. Und jetzt werden natürlich solche Folteraufnahmen auch nicht gerade dazu beitragen, dass Menschen freiwillig sagen, ich trete jetzt dieser Armee noch bei. Wie versucht man sozusagen wahrscheinlich verzweifelt jetzt auch genügend Manpower noch aufzubringen, um diesen Krieg weiter bestreiten zu können? Auf ungewisse Zeit, ja.
Die Frage der Mobilisierung, der Einberufung von Soldatinnen und Soldaten ist eigentlich das schwierigste Thema und auch das schmerzhafteste für die Ukraine. Am Anfang war es ja so, dass da Schlangen waren, dass ungefähr alle Leute bereit waren, ihr Land zu verteidigen. Viele wurden nach Hause geschickt. Diese Datenbanken wurden nicht gut geführt. Jetzt kann man natürlich entspannt von Deutschland aus sagen, oh Mensch, dass die Ukrainer das nicht hinbekommen haben. Aber wenn die Frage war, wird die Hauptstadt 3 Tage überleben oder 4 oder 2 Wochen, und du bist in so einer Notlage, dann finde ich, ist das ein bisschen überheblich, das von der Seitenlinie so zu kommentieren. Aber auch danach gab es viele, die Zelensky kritisiert haben für dieses Hin und Her und die fehlende Konsequenz bei der Einberufung. Und auch für die fehlende Bekenntnis dazu, dass eine Rotation in einer solchen Kriegslage ausgeschlossen ist. Er ist jemand, der versucht, populäre Entscheidungen zu treffen, der immer versucht, möglichst beliebt bei allen zu sein. Und das ist aber eine Frage, in der du nicht beliebt sein kannst. Was die Ukraine jetzt gemacht hat, weil auch eine Diskussion war, das Einberufungsalter zu senken von 25 auf 18. Da ist die Gesellschaft kategorisch dagegen, weil den Menschen bewusst ist, damit tötet man die eigene Zukunft. Also damit beraubt man sich wirklich der Perspektive, die dieses Land hat. Man kann nicht diejenigen, die noch kein Leben gelebt haben, einfach in die Armee einziehen und in diesen Abnutzungskrieg werfen. Und das Ergebnis, zu dem man gekommen ist im Präsidialamt, auch unter Einbezug von Soldaten, die viel Erfahrung haben, ist, dass man gesagt hat, wir machen 18-Jährigen ein Angebot, die können sich freiwillig melden, deren Dienstzeit ist auf 1 Jahr beschränkt und danach können sie entweder weitermachen oder können studieren oder was auch immer tun. Und von dem, was wir bisher hören, scheint dieser Plan ganz gut zu funktionieren. Also es gibt viele, die sich melden, weil auch im Unterschied zu den anderen, die sich freiwillig gemeldet haben, für die war es eine Art One-Way-Ticket. Du bist an die Front gegangen und du hast kein Ende der Dienstzeit. Du bist einfach da. Entweder du verletzt dich und kommst zurück oder du wirst getötet oder du kämpfst halt, solange du kämpfst. Und diese Perspektive auf eine begrenzte Dienstzeit, das ist für viele eine Motivation. Und was wir auch hören, das kann ich aber noch nicht zahlenmäßig überprüfen, dass tatsächlich die Entwicklung, dass die USA weniger tun, mehr Menschen motiviert, dass sie sagen, okay, dann gehe ich halt an die Front.
So wie ja auch die Beliebtheitswerte für Zelensky dann steigen, wie du ja eben schon gesagt hast. Wie lange könnte die Ukraine noch durchhalten? Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat selbst Zelensky gesagt, bis Sommer.
Das ist eine Frage, die mir in der Berichterstattung seit 3 Jahren gestellt wird. Und die Antwort darauf ist, dass jeder Tag brutal hart ist, aber dass dieses Land und diese Gesellschaft so lange standhalten wird, wie sie standhalten muss, weil sie keine Wahl hat. Und dann haben wir aber natürlich das natürliche Ende. Das Ende an Menschen, die kämpfen können. Das Ende an Technik, die es braucht, um sich zu schützen. Und ich glaube, dass alle, die Einfluss haben, dieses Land so verstärken sollten, dass es sich weiter verteidigen kann. Und dass alle, die Einfluss haben, darauf hinwirken sollten, dass man in diesem Jahr es schafft, den Weg so zu gestalten, dass man zu einem dauerhaften Frieden kommt. Und warum ich immer dauerhafter Friede sage, das klingt ja so ein bisschen, da könnte man jetzt auch sagen, dieser Frieden ist Frieden, Hauptsache Frieden und das hört irgendwie auf. Aber ist es leider nicht. Denn es gibt seit 2014 keinen Frieden in der Ukraine. Und das, wovor die Menschen am meisten Sorge haben, ist, dass es irgendeinen Waffenstillstand gibt, bei dem du eben nicht weißt, wann geht Russland weiter, wann tötet Russland weiter. Und wenn es das nicht gibt, diese Sicherheit, dass du deine Zukunft planen kannst, dann ist meine These, dass bei irgendeinem Ende des Krieges, bei dem auch alle wieder ausreisen können, noch mehr Menschen das Land verlassen. Und dann ist die Frage, wer soll denn die Zukunft dieses Landes gestalten? Und was bedeutet das dann für einen möglichen nächsten Angriff Russlands? Deshalb, es wäre den Ukrainerinnen und Ukrainern zu wünschen, dass alle alles in ihrer Macht Stehende tun, damit es in diesem Jahr einen dauerhaften Frieden gibt.
Das ist ja fast schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde aber gern noch zwei, drei Fragen an dich persönlich richten und auch über deine Arbeit. Wie gehst du denn eigentlich damit um, dass du auch in diesem Land unterwegs bist, Leichen siehst, zerstümmelte Menschen siehst, traumatisierte Soldaten, extrem versehrte Soldaten? Das macht ja natürlich was mit einem.
Ja, und es macht noch mehr mit dir, wenn du Dinge hörst aus deinem Umfeld von Menschen, mit denen du arbeitest, die entweder schreckliche Dinge erlebt haben oder die Sorge haben um ihre Angehörigen, die an der Front das Land verteidigen. Ich selber hab großartige Menschen um mich herum, einerseits in der Ukraine, aber auch mein privates Umfeld hier, meine Familie. Mir hilft, dass auch meine Freunde ein Verständnis für das haben, was in der Ukraine passiert. Und was mir auch sehr stark hilft, ist, dass ich mit einer Psychologin mich regelmäßig treffe. Wenn ich in der Ukraine bin, dann digital, aber diese Therapie auch mache, weil natürlich meine Freunde und meine Familie viel abfangen können, aber ein Mensch, der professionell versteht, Fragen zu stellen, die mir andere vielleicht nicht stellen, das ist fürs Herz und fürs Gemüt auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
Du hast ja Sicherheitstrainings gemacht und du bist auch für die Sicherheit deines Teams verantwortlich, wenn ihr auf Drehs seid. Das heißt, du musst immer gucken, können wir uns das jetzt trauen oder nicht. Man will natürlich nah dran sein, aber muss eben aufpassen, dass man nicht im falschen Moment nah dran ist. Ist diese Arbeit unsicherer geworden in den vergangenen Monaten, weil Russland eben doch auch immer massiver beschießt?
Russland beschießt so massiv, wie es kann, die ganze Zeit. Und Russland hat auch mehrfach Hotels angegriffen, in denen auch wir übernachtet haben, weil Russland auch gezielt Hotels angegriffen hat, in denen Journalistinnen und Journalisten übernachtet haben, um einzuschüchtern, damit man eben nicht in Frontnähe fährt. Natürlich hat das Folgen für unsere Arbeit. Natürlich stellen wir uns nach solchen Angriffen die Frage, wo übernachten wir als nächstes? Was ist relativ sicher? Was ist ein kalkulierbares Risiko? Das hat dazu geführt, dass wir zum Beispiel in Kharkiv, in meiner Geburtsstadt, die 30 Kilometer von Russland entfernt liegt, die sehr, sehr viel angegriffen wird, dass wir bei unseren letzten Drehreisen nicht mehr in Kharkiv übernachtet haben, sondern weiter weg, wo wir dann nochmal früher aufgestanden sind, um in die Stadt reinzufahren. Das ist natürlich bedauerlich, weil du möchtest eigentlich auch von der Stadt, von dem Gefühl der Stadt auch abends noch was mitbekommen. Aber da geht die Sicherheit vor. Wir haben auch Sicherheitsberater, mit denen wir Reisen planen. Und eine zentrale Frage ist immer, welches Risiko gehen wir für die jeweilige Berichterstattung ein? Überhaupt in der Ukraine zu sein, ist ein Risiko, aber in Frontnähe zu arbeiten, ist nochmal größer. Du lernst, damit umzugehen, aber du hast diese Sicherheit nicht. Du hattest sie vor 3 Jahren nicht, du hast sie heute nicht und du wirst sie auch morgen nicht haben. Und doch ist es wichtig, dass wir als ARD sind wir ja dauerhaft da, wir haben ein Büro, aber dass auch unsere Kolleginnen und Kollegen vom ZDF, von der Zeit, von der FAZ, von anderen Medien regelmäßig da sind oder zum Teil auch da leben, von RTL. Also ich könnte jetzt wirklich diverse Medien aufzählen, auch Bild. Es gibt wirklich sehr, sehr viele großartige Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig ins Land kommen und die wahnsinnig gute Berichterstattung machen, um die Gesellschaft hier, die ein großes Informationsbedürfnis hat, zu informieren. Und wir werden das weitermachen, egal wie sich die Lage entwickelt.
Du hast ja anfangs nur Russisch gesprochen. Also was heißt nur? Das war natürlich auch der Grund, warum man dich ausgesucht hat, dort zu arbeiten, weil das natürlich ganz wichtig ist und die Menschen in der Ukraine auch Russisch sprechen. Aber dir war es total wichtig, auch Ukrainisch zu lernen, um eben diesem Respekt auch dem Land entgegenzubringen. Und ich habe gelesen, du hast neulich sogar dein erstes Interview auf Ukrainisch gegeben.
Ich bin sehr stolz darauf.
Mit wem? Wie war das?
Dafür gibt's Applaus. Дякую, дуже дякую.
Ist ja nicht so ganz einfach, so neben einer anstrengenden Arbeit dann auch noch eine andere Sprache zu lernen.
Und dann auch noch mal ganz entspannt am Morgen nach der Wahl die Bundestagswahlergebnisse zu deuten und einzuordnen für ein ukrainisches Publikum. Ich war im Frühstücksfernsehen bei
MoMA auf Ukrainisch.
Fast MoMA, Odin plus Odin, das ist so ein bisschen wie eher privates Frühstücksfernsehen, also eher so RTL. So ein bisschen lockerer noch als unser MoMA, wobei unser MoMA ja tatsächlich, wenn es mit der Tagesschau vergleicht, schon sehr cool und locker ist. Ich lobe meine Kolleginnen und Kollegen.
Wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen hier. Also dein Interview.
Also ukrainisches Frühstücksfernsehen und sollte im Prinzip einfach erklären, was bedeutet dieses Wahlergebnis für die Ukraine, wer ist Friedrich Merz, wer ist Alice Weidel. Welche Folgen hat das jetzt, dass die AfD so stark abgeschnitten hat? Und ich würde sagen, dass ich ganz, oder das Feedback, was ich bekommen habe, auch sehr gut ukrainisch sprechenden Menschen, ist, dass ich mich ganz gut gemacht habe, dass da aber auch noch ein Entwicklungsprozess ist. Meine Ukrainischlehrerin hat auch gesagt, gut, aber wir können an gewissen Dingen noch arbeiten. Und ich freue mich halt, also für mich ist einfach wichtig, aus Respekt vor dieser Kultur, vor den Menschen, diese Sprache zu sprechen. Ich bin froh, dass ich sie wirklich gut verstehe. Ich bin auch froh, dass ich bei meinem Interview mit dem ukrainischen Außenminister geschafft habe, auch spontane Nachfragen, die ich mir nicht vorher aufgeschrieben habe, auf Ukrainisch zu stellen. Und ich weiß, dass es noch ein bisschen hölzern klingt und dass sich der Interviewpartner dann nochmal überlegt, was meint er jetzt eigentlich? Aber ich werde verstanden und das ist das Wichtigste und das andere kommt, glaube ich, noch mit der Zeit.
Du hast erzählt, dass du natürlich Begegnungen auch mit Soldaten hast, die versehrt sind, die dich unglaublich auch beeindrucken, weil die eben ganz klar sagen, sobald ich kann, gehe ich zurück. Also auch einen unglaublichen Mut bei den Menschen. Und letzte Frage vielleicht, welche Geschichte oder welche Begegnung in der Ukraine hat dich zuletzt ganz besonders berührt?
Wir waren in Tschernihiw im Norden der Ukraine und das ist eine Stadt oder eine Region. Die Region war in Teilen auch besetzt mit Beginn des Angriffskriegs. Da gab es auch die Folterkammer von Jahidne in dieser Region, wo Robert Habeck unter anderem war und andere deutsche Regierungsvertreter, wo Menschen in einem Keller festgehalten und in Teilen gefoltert wurden. Und wir waren in der Stadt Tschernihiw, wo fast alle Drohnen und Raketen, die aus dem Norden kommen, drüber fliegen. Egal, ob sie auf die Stadt kommen oder woanders. Das heißt, die Leute kennen die Geräusche von Raketen, von Drohnen, von Flugabwehr, laute Explosionen. Da waren wir in einer Entbindungsklinik. Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben bei einer Geburt dabei, was ja schon mal überhaupt ein Wahnsinn ist, auch dass wir das durften als Fernsehteam, dass uns dieses Vertrauen entgegengebracht wurde. Aber dann sprichst du mit den Müttern, und dann sagt dir, Tetjana hieß die junge Frau, sagt dir, ja, das ist mein drittes Kind. Und dann frage ich, wo ist denn dein Mann? Dann sagt sie, der ist an der Front. Und der kann nicht dabei sein. Und dann ist Luftalarm. Dann müssen Schwangere in den Flur. Dann werden diese kleinen Babys, die schon geboren wurden, in die Flure rausgeschoben. Und das zu sehen, da hat sich schon sehr vieles in mir zusammengezogen, weil das so nicht sein sollte. Ich habe gleichzeitig den Mut der Frauen und dieser Familien bewundert, dass sie sagen, obwohl dieser Krieg herrscht, wollen wir Familien gründen, wir wollen Kinder haben, weil wir an unsere Zukunft glauben und wir wollen diese Zukunft haben. Und am gleichen Tag waren wir in einer Schule und dann sprichst du da mit 15-, 16-Jährigen und ich wünschte, die würden mir irgendwas über Rap-Songs und irgendwelche Computerspiele erzählen. Und die sagen dann aber, ja, früher habe ich gedacht, irgendwie ich gehe ins Ausland studieren, aber jetzt bleibe ich hier und wahrscheinlich gehe ich auch zum Militär und ist ja total wichtig und wir müssen uns verteidigen. Und das war hart, das zu hören und gleichzeitig aber wichtig zu sehen, dass es dieses Bewusstsein gibt, dass es diese Bereitschaft gibt und dass Menschen für die Demokratie und für die Freiheit auch im jungen Alter bereit sind, sich solche Gedanken zu machen. Ich wünsche allen diesen ukrainischen Teenagern, die sich jetzt solche Gedanken machen, dass sie hoffentlich bald ein ganz normales Leben ohne Krieg führen können, dass sie eine ganz normale Zukunft planen können. Aber die Realität ist, dass sie diese Gedanken nicht ablegen können. Und dass diese Drehreise hat mich schon sehr beschäftigt und tut es auch immer noch.
Vielen Dank für deine Expertise, vielen Dank für die Einblicke auch in deine Arbeit und vielen Dank auch für deine Courage, diesen nicht ganz einfachen Job zu machen. Ich fand den Abend total spannend und sag danke und denke, dass ein Applaus wert.
Dankeschön.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.